es ist jetzt nicht übertrieben. Es gibt eher so eine Handvoll, die wirklich großen. Und die wirklich großen, die bieten auch die komplette Palette an. Also CAD ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Das ist halt mein Konstruiert da drin. Dann gibt es aber auch sowas wie Computer Aided Engineering. Das heißt also sozusagen den Ingenieur, die Ingenieurin dabei zu unterstützen im Konstruktionsprozess. Das kann sowas sein wie eine einfache Auslegung von Maschinenbauteilen, zum Beispiel eine Schraubenverbindung. Gibt es dann Berechnungstool, die dann interagieren, aber es geht halt richtig hin bis zu FEM, also Finite Element Simulation, wo ich wirklich meine Struktur simuliere, wie verhält sich die unter Last, was passiert, wenn Wärmeeinflüsse drin sind oder CFD. CFD ist halt für Strömungssimulation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, wir sind heute an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Zum allerersten Mal, seit es unseren Podcast gibt, sind wir nicht bei uns in Sulzbach im Studio, wie ihr vielleicht auch schon sehen könnt, wenn ihr das Ganze hier als Video verfolgt. Und wir freuen uns, dass wir eingeladen wurden von dem Projekt Digitalize SWF, um hier mit 5 spannenden Professoren tolle Podcast-Folgen aufzunehmen für euch, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann auf euch warten. Wir freuen uns sehr. Wir haben das Ganze unter dem Motto Industrie meets Wissenschaft gemacht. Wir haben gesagt, wir können ja immer viel aus der Praxis erzählen, aber manchmal braucht man vielleicht auch so den Blick von außen und vielleicht auch so ein paar neue Impulse, die aus der Wissenschaft auf jeden Fall kommen können. Und wir freuen uns sehr, hier zu sein, erfahren auch gleich nochmal vielleicht 1-2 Sätze rund um dieses Projekt und was wir eigentlich, worum es dabei geht. Und ja, der Titel unserer ersten Folge verrät es euch ja auch schon ein bisschen. Wir schauen dann jetzt gleich ein bisschen tiefer in das Thema Digitalisierung in der Konstruktion rein und haben uns auch dafür wieder einen spannenden Gast eingeladen. Er ist Professor für Konstruktion und Leichtbau im Fachbereich Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Südwestfalen. Bei mir ist Dr. Jörg Kolbe. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wie immer an der Stelle, falls ihr es eben nicht als Video verfolgt, schaut gerne mal bei YouTube vorbei. Da seht ihr mal, wie gesagt, diesen coolen neuen Hintergrund, den wir noch nie hatten in unserem Podcast. Genau. Jörg, ich habe dich jetzt nur so ganz grob mal angeteasert. Du hast schon gesagt, oh, lass den Titel weg und es ist alles nicht ganz so wichtig. Erzähl uns trotzdem mal ein bisschen, was machst du eigentlich? Was ist auch dieses Projekt Digitalize SWF, in dessen Rahmen sozusagen wir ja auch heute hier sind?
Ja, ich fange einfach mal mit dem Projekt an. Also Jörg Kolbe ist mein Name, das schon noch eben davor. Das Projekt Digitalize SWF ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule Hamm-Lippstadt und der Fachhochschule Südwestfalen und läuft jetzt über mehrere Jahre. Es ist letztes Jahr gestartet, läuft noch bis 2027 Ende. Und da geht es vor allem darum, dass wir als Wissenschaft ja auch ein bisschen mehr nach außen treten wollen. Also der Transfer steht eigentlich groß im Mittelpunkt. Das ist immer so ein bisschen die dritte Mission. Also heißt, wir möchten gerne unsere Ergebnisse, unsere Erkenntnisse in die mehr in die Praxis reinbringen, in die Firmen reinbringen und gleichzeitig auch gerne Input von den Firmen nochmal verstärkt neben das, wo man dran forschen könnte, welches Problem man bearbeiten kann. Mhm. Das ist natürlich etwas, was wir die ganze Zeit auch machen über verschiedene Wege und das soll jetzt einfach noch mal ein bisschen konzentrierter erfolgen, ein bisschen mehr größer aufgestellt, sodass auch vielleicht manche Unternehmen, die sagen, ach, ich wusste ja gar nicht, dass es die gibt oder deswegen, also schon, dass sie wissen, aber dass ich so einfach an die drankommen kann, einfach mit den Leuten in Kontakt treten kann und dass wir da zusammenarbeiten und halt diesmal weniger reine Forschung, sondern wirklich die praxisnahen Transfer, dass wir das hinkriegen, dass wir unsere Sachen wirklich in die Industrie reinbringen und aber auch Gesellschaft sogar. Also.
Also es geht quasi auch noch über das ganze Wissenschaftliche und Industrielle hinaus.
Genau, also es geht halt auch darum, dass man die Gesellschaft, dann zum Beispiel auch Schüler und Schülerinnen oder auch normal interessierte Bürger einfach mal ein bisschen zeigen kann, was es auch gibt. Man hört immer so viel vielleicht in den Nachrichten oder sowas, Industrie, Digitalisierung, aber vielleicht wollen auch manchmal ein bisschen noch hands-on, was ist denn das eigentlich? Und auch dafür möchten wir da sein, einfach so ein bisschen größeren Wirkungskreis zu haben und zu zeigen, das gibt es auch.
Das hört sich sehr spannend an und deswegen ist ja perfekt, ein Podcast hilft immer so ein bisschen, um Reichweite zu generieren für solche Projekte. Also da kommen wir gut zusammen. Gleichzeitig haben wir ein paar spannende Folgen, die dann auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall interessant sein werden. Ja. Was genau machst du denn in deinem Fachbereich und was ist so dein Daily Business, sage ich jetzt mal?
Ja genau, das sollte ich ja auch noch sagen. Also ich ging ja auch um mich, also ich bin von Hause aus Maschinenbauingenieur. Ich habe irgendwann mal in Dortmund studiert, Maschinenbau, habe dann dort auch promoviert und bin dann in die Industrie gegangen, habe dort mehrere Jahre verbracht beim großen Chemieanlagenbauer. Und dann irgendwann habe ich gedacht, eigentlich würde ich auch wieder gern mehr in die Wissenschaft gehen, aber in, ich sage mal so ein bisschen die praxisrelevante Wissenschaft, deswegen Fachhochschule, gab es ein Angebot, dachte, ist ja eine super Sache und da bin ich dann reingerutscht. Seit 2017 bin ich jetzt an der Fachhochschule Südwestfalen und ja, was ich so mache, mein Teil ist so viel Lehre, an der Fachhochschule ist ein großer Teil auch Lehre, dass man den Studierenden beibringt, die ja die Grundlagen.
Die wirklich wichtigen Dinge.
Ich hoffe, dass es immer die wirklich wichtigen Dinge sind. Leider weiß man das manchmal ja später. Oft kommt gerade bei Studieren natürlich die Frage, ist das klausurrelevant? Und da hofft man natürlich immer, dass man irgendwann hinkriegt.
Da schreckt der ganze Hörsaal hoch, wenn du das Wort sagst.
Genau, das auch. Aber dass diese Erkenntnis manchmal kommt, okay, es geht eigentlich nicht nur um die Klausuren, es geht auch darum, dass ich später was im Unternehmen anwenden kann. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ja, brauche ich das überhaupt? Und das ist natürlich immer so, man braucht nicht alles, was man gelernt hat, aber man weiß leider nicht, was man später braucht von den Sachen. Ja, und mein Daily Business ist dann eigentlich jetzt in der Vorlesungszeit, also viel Vorlesung zu halten. Mhm. Also ich habe da gerade mehrere Kurse. Gestern Nachmittag hatte ich dann auch noch mal einen Kurs wir haben ein praktisches Projekt gemacht, eine Konstruktion, da ging es einfach darum, mal einen Katapult zu bauen und so weiter. Cool. Also, ja, ich dachte halt, das wäre einfach mal was ganz Nettes, dass die wirklich dann sowas ausprobieren können, aber auch den ganzen Prozess, die Entwicklung, also sprich von vorne, wie berechnen wir das, wie weit müssen wir, das ist ein Gummigeschoss wegen Sicherheitsbedingungen und so weiter, auch relativ klein, also gerade mal so maximal 30
Also nicht
Cent.
So richtige Maschinen. Nein,
nicht so riesige Maschinen ungefähr, auch Sicherheit und es geht mir eigentlich auch vor allem den Prozess, dass man das lernt. Und dann darüber hinaus gibt es neben der Lehre aber auch immer noch ein Stück Forschung. Das ist dann zwar meistens ein kleinerer Teil an der Fachhochschule, aber auch da trotzdem, also letztes Jahr hatten wir noch ein Forschungsprojekt, Customized Production System hieß das, da ging es vor allem darum, dass wir individuelle Produkte über eine automatisierte Konstruktion in die Fertigung reinbekommen. Und wir hatten als Demonstrator einen individuellen Fahrradrahmen uns überlegt, der dann über 3D-Druck und umformtechnisch umgeformte Profile zusammengesetzt wird und dann letztendlich sozusagen den Kunden, also in diesem Fall war es natürlich virtuelle Kunden, weil es ein Forschungsprojekt ist, zur Verfügung gestellt wird. Ja, und ansonsten gibt es natürlich dann Austausch mit Firmen auch, den man dann haben muss, Verbesserung der Lehre, das ist mein Daily Business. Und was ich immer auch noch nebenbei mache, das ist auch wirklich Nebentätigkeit, ich bin auch noch für ein Startup tätig, ganz offiziell einfach, wo ich dann wirklich auch noch einen Konstruktionsprozess mit begleite, so ein bisschen Beratenfunktion, aber da man auch immer noch das eine Bein wirklich auch in der Industrie hat, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
Ich wollte gerade sagen, also dir wird es auf jeden Fall nicht langweilig.
Nee, langweilig wird es nicht. Also manchmal denkt man sich, man hat tolle Ideen und dann fehlt einem die Zeit. Aber da muss man halt gucken, was ist vielleicht nicht so wichtig, was kann man ein bisschen zur Seite schieben.
Das klassische Priorisieren.
Genau, das muss man dann auch irgendwann mal gelernt haben.
Ich verstehe, sehr gut. Bevor wir jetzt tief in Folge 1 abtauchen, also rund um die Digitalisierung in der Konstruktion, stellen wir immer noch so eine kleine Frage zum Kennenlernen am Anfang. Ich habe mir für dich überlegt, wenn du dich entscheiden müsstest, bist du eher Typ Haus oder bist du eher Typ Mietwohnung und warum?
Entscheiden muss ich mich jetzt nicht mehr, weil wir haben das Haus und so weiter, aber das liegt auch ein Stück weit daran, weil meine Frau Architektin ist und die hatte dann die Möglichkeit, selbst mal ein Haus zu verwirklichen. Da war eigentlich so ein bisschen der Weg vorgezeichnet, dass wenn es mal möglich ist, wir auch gerne ein Haus haben. Davor habe ich aber jahrelang in einer Mietwohnung gewohnt und ich muss persönlich sagen, es ist auch vollkommen okay. Also ich hatte auch nie Probleme mit meinem Vermieter, hätte ich auch gemacht und so weiter. Wenn man es auf einen Typ bezeichnen würde, gefällt mir natürlich, das ist ja so ein bisschen die Frage nach Sicherheiten und sowas, wäre ich schon der Mensch, der eher auf die Sicherheiten beruht ist. Und nach dem Motto, was man hat, hat man so ein Stück weit. Das finde ich dann schon sehr, sehr nett für mich persönlich und so weiter.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sehr schön, vielen Dank für den kleinen Einblick. Jetzt habe ich also ganz groß getönt, Digitalisierung in der Konstruktion, super gut. Ich habe keine Ahnung von Konstruktion, ganz ehrlich. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, habe ein grobes Verständnis erlangt, aber ich bin, glaube ich, noch ganz weit davon entfernt, darüber wirklich Dinge zu wissen. Kannst du mich einmal abholen oder vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir alle so einen gleichen Stand haben? So, was würdest du sagen, fällt denn alles in dieses Feld Konstruktion hinein? Also was gehört zu diesem Prozess oder da alles dazu? Ist es ein Prozess oder ist es so eine abgeschlossene Tätigkeit?
Nee, es ist eigentlich schon ein Prozess und so weiter. Also so ganz klassisch stellen sich manche vielleicht wie früher vor, aber es ist wirklich sehr, sehr früher, dass Leute vorm Zeichenbrett da sitzen, dann alle hintereinander was zeichnen und anschließend geht es in die Fertigung und dann ist es weg. Ja. Das ist aber schon jahrelang vorbei. Also das ist auch in meinem Studiumzeiten war das nicht mehr Thema und auch davor nicht das Thema. Konstruktion ist eigentlich irgendwo der Prozess, dass ich ein Produkt erschaffen möchte und erschaffen möchte nicht bis es real ist, sondern eigentlich dem Teil, dass es gefertigt werden kann. Also ich habe zum Beispiel eine Idee oder ein Produkt ist zum Beispiel ein Auto oder und das besteht natürlich aus vielen Einzelteilen. Nehmen wir einfach mal beim Auto vielleicht eine Feder oder sowas. Diese Feder, klar könnte man sagen, die sieht doch irgendwie einfach nur so aus.
Einfach wie eine so eine Spirale
Feder.
Und fertig.
Aber da hat sich schon jemand Gedanken hintergemacht. Also zum Beispiel diejenigen, die sagen, okay, ich habe meinen Fahrwerk, was brauche ich für eine Feder und sowas, die haben sich Gedanken gemacht und letztendlich gibt es natürlich die Federhersteller, die dann sich überlegt haben, wie muss mein Produkt aussehen, also damit das, was zum Beispiel der Automobilist gerne hätte für ein Fahrverhalten, wie muss diese Feder sein und dann mache ich meine Konstruktion am Anfang gerne auch mal vielleicht von einfachen mathematischen Formeln, physikalischen Sachen. Und dann baue ich mein Modell auf, in der Regel im CAD-System. CAD ist halt Computer-Aided Design, also computerunterstütztes Konstruieren. Baue das Gerät auf, versehe das dann mit Toleranzen, Fertigungsmaße, alles und gebe es dann sozusagen in die Fertigung weiter und wie mir das im besten Fall einfach fertig. Da könnte ich zwar sagen, okay, jetzt ist der Prozess für mich abgeschlossen, aber eigentlich brauche ich hinten auch wieder den Rückgriff zurück, dass dann zum Beispiel gesagt wird, ja, was hat das Produkt wirklich gemacht? Gab es Fehler? Was natürlich man nicht hofft. Man hat es ja vorher, ich sage immer so, der Ingenieur ist eigentlich so ein bisschen einer, der in die Zukunft sehen sollte. Der sollte sich vorher überlegen, was später rauskommt. Aber es gibt natürlich immer Sachen, wie das Verhalten ist, das dann anders ist. Aber
das heißt, Feedback ist auch nochmal ein wichtiger Teil.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Teil. Der wird manchmal vielleicht ein bisschen vergessen. Und bei manchen Teilen lohnt es sich vielleicht auch nicht, ein Feedback zu machen, weil die, ja, weil die einfach so 0815 Teile sind und fire and forget mehr oder weniger. Was vielleicht aus Nachhaltigkeitsgründen jetzt nicht so das ganze Thema ist, aber wenn ich so an eine einzelne Schraube denke, die, das ist ein Produkt, also jetzt eine 0815 Schraube, die ist einfach so durchdesignt, da ist eigentlich, das konstruiert keiner mehr. Die, das ist der Fertigungsprozess und die benutzt man nachher, kommt in Recyclinganlage im besten Fall und dann denkt man da nicht mehr
dran. Dann ist das Thema erledigt sozusagen. Ja. Okay. Welche Prozesse, du hast jetzt gerade schon gesagt, CAD ist nachher eine Software, die man nutzt und so weiter. Welche Teilschritte dieses Prozesses kann man dann überhaupt digitalisieren? Also, wo würdest du sagen, ist es dann nachher jetzt wirklich der Ansatzpunkt, um Digitalisierung in diesem Bereich zu treiben?
Man kann eigentlich schon ziemlich weit vorne anfangen, bei einem Produkt zu digitalisieren. Also ich hatte jetzt gerade eine Feder, aber man kann auch ein anderes Produkt nehmen. Vielleicht, wenn man ein Auto jetzt nehmen würde, okay, ein Auto wird meistens nicht von ganz auf der grünen Wiese konstruiert, aber vielleicht ist es für die Leute, für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein bisschen leichter zu verstehen. Ich habe eine Vorstellung vom Auto, die ich jetzt irgendwie gerne hätte. Zum Beispiel, das Auto soll so und so viel weit fahren, es soll so und so viel Personen transportieren, es braucht die Geschwindigkeit. Ich hätte am liebsten so wenig Verbrauch. Das sind jetzt eher technische Gründe. Vielleicht auch noch, es soll so aussehen, alles Mögliche. Und das sind sozusagen Anforderungen an mein Produkt, also an jetzt in diesem Fall an mein Auto. So eine Liste vom Auto ist schon ziemlich lang, wenn man es runterbricht, vielleicht auf eine Tasse auch jetzt hier. Okay, das ist jetzt kein Maschinenbauteil, aber da könnte ich auch sagen, die muss eine gewisse Höhe, gewisses Festungsvolumen haben. Das wünsche ich mir alles. Und mit dieser Liste, in Anführungszeichen Liste, das ist schon das Erste, was man gerne auch mal digital macht. Da schreibt jetzt keiner mit Bleistift auf, das hätte ich gerne, sondern man geht da hin und sozusagen in die Konstruktion und rein und sagt, das sind meine Anforderungen ans Produkt. Und da startet eigentlich dann auch wirklich der Konstruktionsprozess. Und diese Liste ist im besten Fall auch dann direkt digital. Im noch besseren Fall ist die direkt mit Modellen hintereinander verknüpft oder sowas, weil nämlich der Kunde oder die Kundin auch gerne mal Sachen ändert. Also vielleicht beim Auto stellt man fest, nee, die Entwicklung ist jetzt ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen weniger Spritverbrauch machen oder das Auto muss schneller fahren können.
Doch nur zwei Sitze, ja.
Das wäre natürlich schon ziemlich hart, wenn man vorher sagt, fünf Sitze und dann zwei Sitze, aber wenn man das jetzt mehr im vielleicht was ich im Anlagenbau oder so tätig ist, dann kann es schon mal sein, dass dann der Kunde sagt, okay, aktuell haben wir es ausgelegt bis zu dem Druck, soll alles sein und ach nee, jetzt hätten wir gerne doch mal mehr Druck und dann kann irgendwie also im System heißen, dann können plötzlich andere Richtlinien greifen oder einfach die Teile müssen anders ausgelegt werden. Also den Prozess macht man schon dann relativ digital, dass man das hat. Und dann geht eigentlich klassisch, geht dann sozusagen der Konstruktionsprozess immer los, dass man erst seine Planphase hat, das ist die erste Phase, dann seine Konzeptphase, dann Entwurfsphase und Ausarbeitungsphase. Das wäre so der Prozess durchlaufen würde. Plan heißt Anforderungsliste, sprich, was will der Kunde überhaupt, was ist machbar, welche Randbedingungen gibt es, Konzept ist zuerst Konzepte entwickeln, die dann auch, die müssen noch nicht mal digital sein, ich sage auch den Studierenden immer, machen Sie ruhig mal mit dem Bleistift oder mit dem Tablet, zuerst Ideen für irgendwelche Prinzipien müssen nicht alle immer komplett ausgearbeitet werden digital und dann fängt man aber auch irgendwann dann schon auch an, relativ schnell das CAD-System mal zu verwenden. Man sollte nur nicht zu schnell alles am Computer machen, weil so ein Strich ist schnell gezeichnet, aber eine Linie im Computer braucht dann doch wieder ein bisschen länger. Manchmal gibt's in dieser Phase auch noch PowerPoint Engineering, also dass man, okay, das ist das Firmenname.
PowerPoint Engineering, das klingt richtig gut.
Ja, dass man einfach so relativ mit Kästchen schieben kann, auch so bei einer Fabrikplanung, so ganz grob. Aber da wäre es natürlich schon auch schön, das würde ich jetzt nicht als Digitalisierung sehen, wenn man da schnell ist. Und dann in der Entwurfsphase, wo man die ersten Modelle hat, ist es auch schon gut, dass man dann auch gerne mit den anderen Abteilungen spricht oder so weiter. Also, dass man eine erste Visualisierung wirklich von sein Produkt hat, wie es aussehen könnte, fürs Marketing, für die Kundengespräche, dass man auch sagen kann, hier so ungefähr, die Vorstellung ist einfach höher, weil Visualisierung ist meistens das, wo man erstmal die Leute abholen kann.
Ja, klar.
Hängt ein bisschen davon ab, ob ich jetzt im Kunden, Customer Relationship bin, also normale Kunden, also wie ja du und ich und so weiter, also die Produkte kaufen oder im Business-Bereich bin. Ja. Wenn ich dann von Fachperson zu Fachperson spreche, die können sich natürlich was anderes vorstellen als jemand, der
Endverbraucher ist.
Genau, also wenn jetzt irgendwie ein neues Smartphone auf den Markt kommt, dann die ersten Produktfotos, wenn die auftauchen, ist einfach super für die Leute.
Da hypen gleich alle,
genau,
ja.
Hypen. Und das ist jetzt in, wenn ich eine neue Anlage baue, also die, was weiß ich, irgendwie Chemikalien herstellt, dann werden die Leute jetzt nicht so begeistert sein.
Kommt drauf an, wenn man die richtigen ins Boot holt.
Genau.
Ja.
Ja, das ist aber jetzt, ich war jetzt bei der Digitalisierung, das ist dann, also zum Schluss kommt CAD-Modell eigentlich raus und im 3D-Modell auch mit allen Toleranzen und so weiter, und das geht dann auch weiter in die Fertigung. Und hier ist natürlich auch gerne, dass es nicht immer nur dieses Klassische bleibt, sondern auch diese Rückschlüsse kommen. Zum Beispiel, dass dann an diesem Modell direkt verknüpft ist, was waren für Rückmeldungen für die, vom Marketing, wie die Visualisierung, und dass das dann auch irgendwie dieser Prozess miteinander verknüpft ist und vor allem auch dieses 3D-Modell dann auch zum Beispiel für den Fertigungsprozess direkt genommen wird. Also nicht, dass einfach gesagt wird, so klassisch, ich nehme das in die Fertigung rein, wie fertig das Teil, sondern auch der ganze Prozess ruhig durchgespielt wird. Aber ich glaube, da können wir später auch nochmal ruhig reden mit Bereich digitalen Zwillingen und Simulation und
so. Dann die Technologien nochmal dahinter quasi sich genauer anschaut. Ja. Okay, was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen oder wo hakt es gerade noch, vor allem nachher auch in der Industrie, vielleicht gerade bei kleinen und Mittelständlern, diesen Prozess wirklich digital abzubilden? Oder sagst du, nö, die sind eigentlich alle schon ganz gut unterwegs?
Also das CAD an sich, was ich gerade schon, da sind die eigentlich schon gut unterwegs. Also ich kenne jetzt keine Firma mehr, die wirklich mit Blatt komplett arbeitet. Ich habe jetzt noch von einem Studierenden gehört, dass die noch im 2D-Bereich unterwegs sind, also zweidimensional alles konstruieren, so wie man es früher mehr gemacht hat, was aber eigentlich nicht mehr Stand der Technik ist im Maschinenbau. Also im Maschinenbau geht man eigentlich schon mit dreidimensionalen Objekten. Die ganzen CAD-Systeme sind dafür ausgearbeitet, dass es alles dreidimensional ist. Hat einfach den riesen Vorteil der Visualisierung. Ich kann es mir besser vorstellen und vor allem auch Kollisionen, wenn ich Bauteile zusammenbaue, muss ich mir nicht alles mehr vorstellen. Oder auch, wenn ich das anschließend simulieren möchte, also eine durchgängige 3D-Visualisierung und dass da wirklich was dahinter ist, ist dann schon sinnig. Die großen Haken, gerade bei den kleinen, und ist glaube ich, eher der Teil noch die durchgängige Prozesskette, also zum Beispiel, dass man von vornherein alles digitalisiert hat, aber auch wirklich digitalisiert hat. Nicht rein irgendwie nur, wenn man mit mehreren zusammenarbeitet, in so eine Tabellenkalkulation eingehackt. Das ist natürlich auch ein Stück weit Digitalisierung, aber irgendjemand müsste es dann händisch ja wieder hin und her packen. Viel besser ist das schon, wenn dann man hinkriegt, dass das auf die verschiedenen Modelle zugegriffen wird. Also das, wie ich vorhin meinte, der Druck muss erhöht werden im System, das ist eine Kundenanforderung, dass das dann auch rübergespielt wird an die entsprechende Abteilung, gerade wenn es ein paar mehr Leute sind. Dass da nicht irgendjemand schreibt, Druck wird erhöht, achte da drauf, sondern das ist dann, am besten sowas wie kommt, hier plopp, unser so ein begleitendes System hat das alles gemacht. Und das ist auch so ein Stück weit, weswegen der Begriff von oder der System Engineer mit eingeführt wurde, eine Berufsgruppe, die jetzt noch nicht so stark bekannt ist, auch wenn es länger gibt, so ist ein System Engineer, der diesen Prozess aus Ingenieurssicht auch wirklich begleitet, damit die Sachen immer aktuell sind. Das wurde zum Beispiel beim Space Shuttle damals gemacht, also dass man wirklich auch groß gedacht hat und nicht mehr auf die ganzen Details, sondern guckt, wie das miteinander verknüpft.
Jemand, der quasi das große Ganze im Blick behält,
genau, ist auch das entscheidend große, quasi. Ja, und dann nicht nur auf Manager-Ebene-Seite oder Managerin-Ebene-Seite, sondern eigentlich auch auf der Seite, auf der technischen Seite, wenn gerade viele Komponenten zusammenspielen. Jetzt muss man natürlich bei KMUs gucken, in welchem Bereich sind die aktiv. Also wenn ich einen KMU habe, der vielleicht einen Einzelteil produziert oder wenige Teile, die an weiteren Kunden geht, dann muss er mit seinen Kunden mehr oder weniger im Austausch sein. Da ist das vielleicht weniger wichtig, aber wenn ich halt selber sowas wie diese Hidden Champions auch bin, die meistens ja dann auch schon Komplettsysteme mache, da hilft es natürlich auch, dass ich doch mehr da meine Prozesskette integriere. Einfach damit, das ist ja oft die Frage, warum mache ich das überhaupt ungefähr, aber letztendlich bin ich schon effizienter, wenn halt die Information an die richtige Stelle kommt und wenn auch wirklich klar ist, immer wo sind irgendwelche Designgrenzen vorgegeben. Was weiß ich, welcher Druck ist drin oder vielleicht welche Materialien dürfen überhaupt verwendet werden oder vielleicht auch, wenn es schnell muss, welche Lagerbestände sind da, damit der Konstrukteur, die Konstrukteurin direkt drauf zugreifen kann.
Ja. Da gibt es auf jeden Fall viel zu beachten, sag ich mal.
Es gibt viel zu beachten und das ist immer da, ja, das ist manchmal die Schwierigkeit, dass man das auch wirklich alles hinkriegt. Und da sitzen auch die Softwarehersteller dran, also gerade im CAD-Bereich, wenn wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit nehmen, dass das immer mehr implementiert wird direkt in den CAD-Prozess. Entweder über die Softwarehersteller oder über Plugins von anderen Herstellern. Dass ich hingehe und sage, okay, ich habe das und das konstruiert, ist das überhaupt nachhaltig oder wie könnte man es nachhaltiger realisieren? Ja.
Sind dann da viele verschiedene IT-Systeme, sag ich mal, im Hintergrund? Oder sagst du, nee, das sind eigentlich so ein paar Standardformate, ein paar Standardsysteme wie CAD und dann passt das? Oder gibt es noch mehr, kennen sollte?
Es ist ja schon beim CAD einfach das Problem. Also es gibt verschiedene CAD-Anbieter. Viele haben Vor- und Nachteile. Oft gibt es so, dass die Hersteller eine kleinere Variante haben, wie für die KMUs gerne, und dann noch die größere Variante für die großen Firma. Und diese Hersteller, es ist jetzt es ist jetzt nicht übertrieben. Es gibt eher so eine Handvoll, die wirklich großen. Und die wirklich großen, die bieten auch die komplette Palette an. Also CAD ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Das ist halt mein Konstruierten da drin. Dann gibt es aber auch sowas wie Computer Aided Engineering. Das heißt also sozusagen den Ingenieur, die Ingenieurin dabei zu unterstützen im Konstruktionsprozess. Das kann sowas sein wie eine einfache Auslegung von Maschinenbauteilen, zum Beispiel eine Schraubenverbindung. Gibt es dann Berechnungstool, die dann interagieren. Aber es geht halt richtig hin bis zu FEM, also finite Elementsimulation, wo ich wirklich meine Struktur simuliere, wie verhält sich die unter Last, was passiert, wenn Wärmeeinflüsse drin sind oder CFD. CFD ist halt für Strömungssimulation.
Ihr habt viele Abkürzungen.
Genau, wir haben viele Abkürzungen. Ja. Am meisten ist CA davor und dann kommen so ganz viele Begriffe dahinter. Ja. Und die großen Hersteller, die versuchen das immer mehr zu integrieren, die bieten auch dann Komplettpakete. Wenn man die kleineren Pakete hat, dann ist oft auch eine abgespeckte Variante, zum Beispiel eine FEM, also finite Elemente-Simulation für Strukturmechanik, ist dann meistens so was Einfaches, wo man eine erste Einschätzung hat. Und dann, wenn man dann was anderes haben will, muss man meistens sich die Pakete zukaufen oder auf andere Software wechseln oder was halt auch oft gemacht wird, weil Simulation ist auch nicht alles ganz leicht. Man gibt es nach außen und sagt, mach das gern. Ja, jetzt muss ich noch kurz überlegen, weil ich von ganz Anfang, also die Softwarehersteller, die bieten was an, einige. Das Problem ist meistens dann, wenn ich von einem Softwarehersteller zum nächsten wechseln will. Also es gibt Austauschformate, also man muss sich das einfach so ein Stück weit vorstellen. Kein Hersteller, beim Automobilbereich ist nur ein bisschen anders. Da gab es mal irgendwann einen großen Wechsel, da gab es einen Hersteller und die ganzen Lieferantenketten haben mehr oder weniger das gleiche System benutzt. Dann gab es den Wechsel, haben auch alle Lieferanten mehr oder weniger das auf das System gewechselt. Aber man ist ja weltweit tätig und nicht jeder kann dann immer sagen, das dieses System nutze ich. Und dann ist halt das Problem, wenn man von einem zum nächsten System gibt, gibt es Austauschformate, so wie Step ist zum Beispiel ein Austauschformat, wo dann der 3D-Körper dran ist und noch weitere Informationen, die ich dann austauschen kann. Aber dann gibt es halt auch viele diese proprietären Formate, die eigentlich nur mit der genau der Software funktionieren. Und da ist es auch manchmal ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, vielleicht fies, keine Ahnung.
Tricky.
Ja, tricky, könnte man auch sagen. Es gibt dann auch die Softwarehersteller, die dann also wird eigentlich in der Regel alles mit Abo gemacht, dann muss man immer auf die nächste Version updaten und wenn dann aber ein Hersteller sagt, nee, ich habe jetzt so eine ältere Version, die reicht mir erstmal, dann braucht man trotzdem eigentlich neue Version, um wieder miteinander zu kommunizieren.
Ja, okay. Das heißt, ich muss mir das ganz gut überlegen, was alles in meiner Kette ist, wer alles beteiligt ist und dann daraufhin genau, auch ein bisschen auf die Systeme achten quasi. Ja.
Wobei halt immer ein Austauschformat immer möglich ist, nur dann verliere ich vielleicht Informationen, die ich gerne noch an meinem Produkt hätte. Also Zusatzinformationen einfach irgendwie. Also vieles wird auch in den Austauschformaten abgegeben, aber Zusatzinformationen, die ich dann vielleicht nicht weiß, in welche Spalte Metadaten die ich reinschreiben soll. Ja.
Okay. Was ist so das Thema Datensicherheit in dem ganzen Bereich? Weil ich sag mal, man will vielleicht auch nicht, dass jeder andere dann quasi die eigene Datei nutzen kann oder wie auch immer. Ist das ein Thema oder sagst du, nee, die sind eigentlich gut aufgestellt, die Systeme? Oder kann man das irgendwie anders abbilden? Oder?
Ich würde sagen, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Also A, Datensicherheit ist natürlich, jedes Unternehmen sollte hohes Interesse haben, seine eigenen Daten zu schützen. Ja. Also das eine ist rechtlich natürlich DSGVO. Wenn man irgendwelche personenbezogenen Daten hat, hat man jetzt bei vielen Konstruktionen in der Regel nicht. Also klar, es kann sein, dass
DSGVO
man
DSGVO mögen wir alle nicht. Also es ist manchmal einfach anspruchsvoll.
Ist anspruchsvoll, sagen wir es so. Es gibt ja auch Gründe, warum man die hat. Die Firmen sind da schon eigentlich in der Regel meistens gut aufgestellt, dass sie zumindest ihre Originaldaten auch nicht wirklich rausgeben. Also das, was ich meinte mit den proprietären Daten, das tauscht man dann doch wirklich nur mit wirklich guten Kunden entsprechend aus, weil man dann ja wirklich bis in die unterste Konstruktion reingucken kann.
Ja.
Aber Step-Dateien, also dieses Austauschformat, wo ich dann meinen 3D-Körper visualisiert habe und ich auch mitarbeiten kann, also das ist schon noch ein vernünftiges Format, das tauscht man dann schon aus mit seinen Lieferanten. Man fertigt ja nicht unbedingt alles selbst, da tauscht man das natürlich auch bis zu den Toleranzen gehen aus. Mhm. Was früher die technische Zeichnung heute immer noch war, wo alle Toleranzen auch drauf standen, ist dann manchmal auch direkt am 3D-Objekt geknüpft. Das muss man schon austauschen. Man muss halt wissen, mit wem man das macht, damit die Daten, also für mein Know-how wirklich, würde ich halt schon gucken, dass ich da entsprechend auch eine IT-Sicherheit davor packe. Wobei das manchmal echt erschreckend ist, sage ich mal so, was per E-Mail doch dann geschickt wird. Mhm. Also ein E-Mail ist ja eigentlich wie eine Postkarte. Also ich weiß auch nicht, wie ich genau dran kommen würde, aber ich wüsste, es ist nicht so kompliziert.
Es gibt eine Möglichkeit.
Es gibt eine Möglichkeit. Und was da manche wirklich an Daten schicken, dann denkt man sich schon, nicht schlecht.
Ihr habt auch keine Angst. Ja.
Ja.
Oder eine richtig gute IT dahinter. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das weiß ich nicht. Also bei manchen Teilen sind natürlich so einfach, wenn jemand sagt, ich brauche irgendwelche Schrauben oder mach mir da mal ein Loch in die Schraube rein, ist das wahrscheinlich nicht so wichtig, aber bei manchen Sachen schon. Aber man muss halt drauf achten, weil natürlich auch heutzutage durch die Vernetzung, wenn halt mal ein Angriff kommt oder irgendwas passiert, dann ist direkt das Unternehmen dann schnell auch mal lahmgelegt für die gewisse Zeit.
Du hast jetzt vorhin schon so das Thema digitale Zwillinge und vielleicht noch so Simulationen, du hast auch schon mal gefallen. Das wären so Technologien, die wir uns, glaube ich, mal angucken können oder so Themen, die, glaube ich, auch in der Konstruktion spannend sind. Unter anderem ja auch das Thema 3D-Druck, aber da kann ich schon verraten, dazu gibt es dann nochmal eine separate Folge, die dann da nochmal tiefer drauf einsteigt. Deswegen würde ich das Thema heute quasi ein bisschen ausklammern in unserer Folge. Aber jetzt hast du schon gesagt, digitaler Zwilling, Simulation und so weiter. Inwiefern spielt das nachher in der Konstruktion eine Rolle und wo stehen wir da gerade?
Ja, also ich fange mal mit der Simulation an. Also digitaler Zwillingssimulation wird manchmal vielleicht so ein bisschen gleich in den Topf geworfen, aber ist trotzdem noch ein kleiner Unterschied. Als Simulation, wie man es verstehen kann, ist eigentlich meine Bauteilvorhersage zu machen. Ich komme eigentlich auch ein Stück weit aus dem umformtechnischen Bereich. Da hat man zum Beispiel auch die Prozesse simuliert. Das ist jetzt weniger Konstruktion, könnte man denken, aber wenn ich ein Blechformteil habe, also zum Beispiel eine Autotür beim Auto, wirkt natürlich, ob ich später fertigen kann, sich auch wieder auf die Konstruktion ein. Und die Simulation nutze ich einfach dafür, dass ich vorhersagen kann, wie sich mein Bauteil verhält oder wie der Umformprozess ist oder wenn ich jetzt rein mechanisch bleibe, ob das Bauteil überhaupt hält. Also eine Brücke, wird kein Mensch auf die Idee kommen, wir bauen mal die Brücke.
Und dann gucken wir mal.
Genau, dann gucken wir mal und wenn es nicht gepasst hat, dann, das ist schlecht. Also man probiert natürlich
ganz. Hoffen wir jedenfalls, dass es so nicht gemacht wird.
Nein, wird es nicht. Bei Brücken wird es definitiv nicht gemacht. Da sitzen ja ziemlich viele Leute da dran. Man muss sagen, es wird nicht jedes Teil nachgerechnet, was in der Welt existiert. Also gerade so Schraubenverbindungen, wenn die nichts Festes halten, dann macht man das mit Erfahrung, was auch vollkommen okay ist, weil ja so.
Dafür hat man ja die Erfahrung.
Genau, man hat die Erfahrung, es würde auch zu viel Geld kosten. Aber nehmen wir einfach mal eine Simulation. Dieser Tisch wird auch nicht gemacht. Auch beim Auto, das kennt jeder, diese Crash-Simulation und so weiter. Oder hat vielleicht mal die Bilder gesehen. Also
der arme Dummy.
Genau, und den kann man auch virtuell abbilden. Und diesen ganzen Prozess, also ich mache da eine Simulation davon und spiegel die dann anschließend wieder zurück in meine Konstruktion. An der Stelle muss was geändert werden, Oder halt direkt die Konstruktion von vornherein. Hat sich überlegt, ich habe hier einen Träger, der muss irgendwelche Kräfte abfangen. Ich mache vielleicht erstmal eine analytische Handrechnung, weil die meistens schneller geht und schätze das mal ab. Und dann heißt es aber, das muss leicht sein, aus welchen Gründen auch immer. Also, dann kommt man irgendwann noch nicht darum her, numerische Methoden zu nehmen. Also sprich, dass der Computer das simuliert. Dann muss man sowas einstellen wie Materialkennwerte. Also was ist das für ein Werkstoff? Wie verhält sich der unter Last? Insbesondere dann, wenn der sich plastisch verformen kann.
Und das
also
weiß ich einfach, weil ich
da muss man
so
schon
gebildet
natürlich,
bin? Oder?
Ja, man ist schon gebildet. Und es hängt dann bei manchen Stoffen, also so Stahl und so ist relativ einfach in vielen Bereichen. Wenn ich dann aber zu Kunststoffen gehe, wird es dann auch schwieriger oder wenn ich bestimmte Temperaturen habe. Mhm. Oder auch, weil es das 3D-gedruckte Teil ist, auch gerade nicht ganz so trivial zu simulieren, weil der innere Aufbau so anders ist. Das wäre aber wirklich so eine Simulation, wo ich dann sozusagen eine Vorhersage mache, wie verhält sich das. Ich kann auch andere Prozesse, also den Prozess, Umformprozess kann ich simulieren, ich kann auch den Zerspannungsprozess simulieren oder ich kann einfach auch gucken, wie verhält sich ein Teil, wenn es schwingt. Also zum Beispiel Vibration. Also wenn ich ein Auto fahre, ich fahre mit dem Auto über die Autobahn, möchte ich natürlich nicht, dass alles so vibriert.
Das ist halt so ein Surren im Hintergrund.
Genau, diese Geräusche sind. Also vielleicht kennt man das auch. Für all diejenigen, die Kinder haben, ist es oft so, dass wenn nur die Kinder hinten die Fenster runter machen, dann gibt es so ein unangenehmes Vibrieren.
Das flattert so, ja.
Gut, das wird jetzt meistens nicht wegoptimiert, aber solche Geräusche möchte man nicht haben. Das kann man alles aber man kann so viel wie möglich versuchen zu simulieren. Und das ist gang und gäbe, kommt auf das Produkt an. Also Automobilisten simulieren alles durch. Der Anlagenbauer, der vielleicht Sondermaschinen macht, wo eine Maschine ist, der macht vielleicht Kollisionskontrolle und bei ausgewählten Teilen mal wirklich gucken, ob die dauerhaft halten. Der macht jetzt aber nicht irgendwelche, meistens dann nicht aufgrund seiner Erfahrung, nicht Schwingungsanalysen oder sonst was. Und wenn man jetzt im Bereich digitalen Zwilling geht, da geht es eigentlich noch ein Stück weiter. Die digitale Zwilling ist so 2003 mit eingeführt worden, dieses Konzept. In Michigan war das jetzt die Universität. Und da geht es halt darum, dass ich von meinem realen Bauteil ein komplettes virtuelles Abbild habe. Man könnte jetzt denken, das ist doch das Gleiche wie ein CAD-Modell, aber das CAD-Modell zeigt etwas, wie es sein könnte oder wie ich es mir vorstelle. Der digitale Zwilling geht ein Stück weit darüber hinaus, dass ich wirklich das, was ich physisch hergestellt habe, auch wieder rückspiele in mein virtuelles Modell. Im besten Fall. Heißt also zum Beispiel, ich habe das Teil gefertigt mit all seinen Toleranzen. Also es ist dann, Toleranzen halt, steht dran, es soll 100 mm lang sein, plus minus ein Zehntel. Steht auf meiner Zeichnung, das ist in meinem Modell, ein CAD-Modell hinterlegt. Gefertigt ist es dann, was weiß ich, jetzt habe ich plus minus ein Zehntel, 99,9 Millimeter. Und diese 99,9 Millimeter werden dann auch zurückgespiegelt wieder in mein virtuelles Modell für diesen eines Bauteil. Ja, das ist jetzt für die Größenordnung Sache. Und was ich damit machen kann, also wenn ich es wirklich bis zur Spitze treibe, solche virtuellen, dann kann ich dieses ganze Produkt am besten auch noch durch den Fertigungsprozess alle Daten mitnehmen. Also sprich, ich habe es vorne reingeschoben. Ich kann sagen, welche Geschwindigkeiten hat die Maschine? Wie waren die Parameter? Wie war der Schmierstoff? Was hat die Presse zum Beispiel gepresst? Welche, im schlimmsten Fall, Raumtemperaturen gab es in dem Prozess? Und kann dieses alles mit in diesen digitalen Zwilling reinpacken? Und dann am Schönste wäre natürlich auch später noch die Nutzungsphase auch noch am besten irgendwie mit Sensorik auszustatten, was vielleicht beim Auto schwierig, also beim Auto sind natürlich Sensoren drin, aber da fängt irgendwo der Datenschutz an. Kein Mensch möchte, dass wirklich sein komplettes Fahrverhalten gemacht wird. Aber nehmen wir zum Beispiel Windkraft, das ist weniger kritisch. Wenn ich halt diese Daten, wie oft dreht sich das Windkraft, wie schwingt es, wenn ich da Sensorik habe und die auch noch in mein virtuelles Modell wieder reinbekommen kann, dann habe ich erstmal viele Daten und könnte man fragen, ja, was mache ich denn mit diesen Daten? Aber ich kann natürlich dann gucken, ob das, was ich ganz ursprünglich im Konstruktionsprozess mal gesagt habe, ob das überhaupt stimmt, ob sich das Teil so bewegt, wie es sollte. Im Schadensfall, was wir natürlich nicht hoffen, kann ich vielleicht rückschließen, wie ist es passiert und nicht,
wo war der Fehler?
Genau, und weil ich halt dieses virtuell miteinander verknüpft habe, den digitalen Zwilling mit meinem realen Modell, kann ich da vielleicht schneller reagieren. Bis hin kann ich hingehen, zum Beispiel mal was ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Flügel vom Windrad jetzt anders stellen würde? Mache ich mein virtuelles Modell stellig? Dann gibt es halt ein bisschen eine Simulation im gewissen Bereich und dann sage ich, okay, das kann man virtuell.
Effizienzsteigerung oder irgendwas.
Genau, und das spiele ich dann zurück wieder in mein reales Modell. Das ist somit vielleicht das Größte, weil dann wirklich 1:1 Kopplung ist. Oft wird aber auch digitaler Zwilling einfach gemacht. Ich zum Beispiel bei einer Industrie ist das. Also ich möchte meine Produktion jetzt, eine neue Produktionsanlage oder Produktionsstraße aufbauen. Es ist ja doch immer sehr aufwendig, Maschinen umzurücken. Wie müssen die Handgriffe sein? Dann kann ich eine komplette virtuelle Produktion machen, indem ich mein Bauteil habe und dann auch wirklich die Maschinen, die das Bauteil fertigen oder Montagelinien und meinetwegen auch menschliche Mitarbeiter oder Roboter, dass die alle auch mit digital abgebildet werden. Und sozusagen ich diesen ganzen Prozess einmal digital schon vorher mache, dann habe ich vielleicht nicht das Einzelprodukt miteinander verknüpft, aber den ganzen Prozess schon vorher gemacht und kann sagen, ich habe die ganzen Anlagen, komme damit viel schneller.
An das Ziel, was ich mir erhofft habe, sozusagen.
Ja.
Okay. Würdest du sagen, das lässt sich alles relativ einfach abbilden oder ist es schon sehr viel Aufwand und ist es für KMU tatsächlich umsetzbar nachher? Oder wann lohnt sich's vielleicht auch nicht?
Ja, also das ist natürlich so eine Frage, wo man nicht auch nicht direkt mit Ja oder Nein machen kann. Es ist schon aufwendig und man muss nicht alles, was man machen kann, muss gemacht werden. Yeah. Das ist halt, es steht dann immer ein bisschen so die Wirtschaftlichkeit dahinter. Also es ist natürlich so komplett cool, wenn ich so meine ganze Produktion auch mal digital abgebildet habe und zu gucken, welche Prozesse kann ich effizienter machen. Aber die Zeit, bis ich das aufgebaut habe, kostet natürlich auch erstmal Ressourcen. Entweder Zeit, Personal oder ich brauche auch irgendwelche Software oder Scannersysteme. Also wenn ich eine Maschine habe, die was weiß ich in den 90ern gebaut worden ist, dann habe ich vielleicht gar nicht die CAD-Daten dafür alles und ich müsste erstmal die Maschine einscannen. Jemand müsste die modellieren und dann ist manchmal der Benefit vielleicht dann nicht so hoch. Aber man muss halt probieren, irgendwelche Mittel zu finden, wie man das, also was zum Beispiel, was passiert, wenn ich das nicht einsetze, sich überlegen, dieses Szenario, oder was habe ich davon, wenn ich es einsetze? Vorhin diese einfache Schraube, da wird es sich nicht lohnen. Aber wenn ich jetzt hingehe, zum Beispiel ein Windkraftwerk, die kosten ja auch unheimlich viel Geld. Der Transport ist Ding. Also wenn mir da irgendwas kaputt geht, zum Beispiel, weil ich einen Brand habe oben im Turm, dann ist das Ding in der Regel komplett Schrott. Wenn ich es da aber hinkriege, dass ich viel besser vorhersehen kann, wann passiert das nicht, dann wird sich das definitiv lohnen. Also bei größeren Sachen macht man es meistens komplexen. Bei den einfachen Sachen würde ich oft sagen, das ist noch nicht so, dass es ist ja kein Klick einfach.
Ja, noch nicht. Vielleicht ist es irgendwann mal so.
Genau, dann wäre das natürlich super.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Jetzt haben wir über das ganze Thema digitale Zwillinge, Simulation. Ich finde, es klingt relativ komplex und ist vielleicht auch, glaube ich, für KMUs unter Umständen auch ein bisschen Abschreckungsmaterial, sag ich mal, weil es halt doch viele Komponenten gibt, die zu beachten sind. Wie einfach ist es nachher tatsächlich, das auch wirklich umzusetzen in der Praxis und für wen lohnt sich das und für wen vielleicht auch eher nicht?
Also ich würde schon sagen, dass auch KMUs davon partizipieren können. Also es kommt ein bisschen drauf an, was man möchte. Also man kann bestimmt nicht alles machen und man sollte auch vielleicht klein anfangen, also erstmal einen Schritt. Aber das CAD wurde ja auch irgendwann eingeführt, weil man merkte, mit Blatt und Zeichnen ist nicht gut. Das ist natürlich wirklich lange her. Nehmen wir das Thema Simulation einfach, das ist schon viel leichter integriert. Also es ist weil gerade die CAD-Hersteller auch hingehen und sagen, wir integrieren eine einfache FEM, erstmal geben wir sozusagen den Leuten mit dazu. Mhm. Da kann man schon mal erste Ergebnisse machen, also Strukturmechanik, hält das Bauteil, hält es nicht für einfache Fälle. Mhm. Man kann natürlich dann auch Geld in die Hand nehmen, ein bisschen größere Sachen machen oder man gibt es extern. Aber wenn wir als Hochschule schon mal mehr hinkriegen, den Leuten zu sagen, so funktioniert Simulation, dann kommt das natürlich auch immer in die Unternehmen mit rein. Mhm. Und auch dann hat ein KMU was, ohne dass es richtig teure Simulation bezahlen muss. Den digitalen Zwilling, da würde ich sagen, das ist noch ein längerer Stück für KMUs, also für mittelständische Unternehmen schon wahrscheinlich, aber da braucht man halt auch Leute, die das begleiten. Das ist nicht so ein
Also auch Klick. Das Know-how quasi muss ja aufgebaut werden.
Also es ist halt so, das 3D-Modell hat man dann, aber es fehlen dann einem vielleicht die Metadaten. Und wenn man dann auch denkt, ja gut, das ist doch Stahl oder sowas. Ich sage, das Teil besteht aus Stahl, das kann ich irgendwo in die Metadaten reinmachen. Mhm. Ich kann auch sagen, was für ein Stahl ist. Aber dann, wenn man dann was ich im Bereich der Umformtechnik ist, dann sind die Materialmodelle, die dann wirklich beschreiben, wie der Stahl sich unter Last verhält über dem Bereich, wo es bleibende Formänderung, die sind dann doch komplexer, als dass man die einfach mit so einem Knopf machen kann. Das ist so ein Stück weit, da muss dann auch irgendjemand sein, der Ahnung davon hat. Sonst kommt nämlich ein buntes Bild raus. Das ist dann vielleicht ganz gut für die Vorgesetzten. Hier ist so ein buntes Bild, sieht alles toll aus, aber es kann auch sein, der letzte Blödsinn. Das muss man sich so ein bisschen wie mit dem Taschenrechner vorstellen vielleicht. Wenn ich da Mist eingebe, kommt ja trotzdem was raus, aber ich muss beurteilen können, ob es Mist ist drin. Ja, aber ich glaube schon, dass man ein Stück weit integrieren kann und dann irgendwann wird die Kette auch immer größer werden.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, noch geht es nicht, dass es mit einem Klick nachher alles funktioniert, aber vielleicht kommen ja dann auch irgendwann noch neue Systeme dazu, wie KI und so weiter.
Genau.
Deswegen jetzt so smoothe Überleitung Richtung Ausblick und Zukunftstrends. Welche Rolle spielt KI denn jetzt heute schon in diesen ganzen Prozessen oder ist es überhaupt ein Thema oder sagst du, nee, da gibt's gerade noch ganz andere Trends, die erstmal spannend werden?
Nee, also KI ist definitiv ein Thema, auch die CAD-Hersteller bauen das immer mehr ein und das wäre auch echt was Wünschenswertes. Also manchmal ist man, wenn man was konstruiert, gibt's manchmal so Routineaufgaben und da wäre es auch schon schön, dann irgendwo ist, ja, ich möchte das und klick und dann ist es fertig dran. Das wird auch dran gebaut und manche KI-Systeme sind vielleicht noch relativ einfach. Dann kommt, ich glaube, du möchtest 5 Löcher haben anstatt nur 4 oder so weiter. Da kann natürlich noch mehr kommen, aber wir sind da ja auch in manchen Bereichen, also in der Forschung vielleicht an manchen Stellen noch weiter, da bin ich jetzt nicht so überall drin, aber in manchen Bereichen muss es erstmal beim Kunden auch ankommen. Also diese ganze Diskussion mit den ChatGPT und wie die heißen, das ist ja auch noch nicht bei allen wirklich da, was da angekommen ist. Aber ich denke, die KI wird immer mehr einziehen, auch in die Konstruktion rein, damit halt Routineaufgaben übernommen werden können oder vielleicht auch einfache Berechnungen durchgeführt werden können oder vielleicht auch einfach Vorschläge nach dem Motto, ich kann mir vorstellen, das und das ist jetzt das, was du möchtest und dann soll das ein Vorschlag sein, gerade bei Routineaufgaben.
Geht das in die richtige Richtung, ja.
Genau, dann das, was andere ist noch, das, was ich vorhin meinte, Integration mit solchen Zusatzfeatures wie Nachhaltigkeit oder auch Optimierung. Also Optimierung ist auch schon oft drin, Leichtbau, erste Sachen, aber auch so Nachhaltigkeit. Es ist unheimlich komplex irgendwo, wenn man davor steht und sagt, ich möchte jetzt ein Produkt haben und wie ist denn mein CO2-Footprint? Also jetzt kam auch noch ein Bericht im Radio, da ging es einfach rum, was ist denn günstiger jetzt? Da ging es eigentlich um Tomaten, passierte Tomaten, also gar nicht so wirklich Konstruktion, aber ging es halt darum, im Vergleich zwischen einer Glasflasche, einer PET-Flasche, Karton war da, glaube ich, dabei, beschichteter und Konserve. Und dann ist da auch keine einfache Antwort so leicht gegeben. Also wenn es ein Weg ist, war das eine besser, bei Mehrweg war das andere besser. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal hochskaliert und nehmen wir doch mal wieder das Auto, wie viel verschiedene Materialien drin sind und was da an Software-Tools jetzt schon manchmal hilft und auch zukünftig immer weiter ist, ist dann natürlich toll, wenn man direkt unterstützt wird. Hier, wenn du den Werkstoff einsetzt, dann bedenke das bitte. Mhm. Also da steht natürlich nicht bedenke das, aber dann könnte man sagen, vielleicht einfach so ein Farbindikator, rot, grün oder so. Mhm. Das gibt's dann auch für Spezialanwendungen. Jetzt noch ein Startup mitbekommen, dass das für Blechumformung macht oder dann für Blechschneideanlagen, dass man auch sagt, mach doch lieber so oder so. Dann, dass man zum Beispiel auch seinen Verschnitt optimiert. Auch da gibt's schon Programme, aber da gibt's immer weiter und immer mehr unterstützen einfach, dass es wird halt sonst so komplex, ist dann irgendwann so ein multidimensionales Problem und man steht also ein bisschen davor. Also man darf ja nicht irgendwie dann plötzlich sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr und weiß nicht. Deswegen da ist, glaube ich, der Trend, dass viel mehr solche Plugins kommen, unterstützt werden bei der Konstruktion. Einerseits zum Beispiel Optimierung für strukturmechanische Probleme, dass die finite Elemente immer mehr reinkommt. Die einfache gebe ich zu. Also man muss schon ein bisschen wissen, damit es nicht nur ein buntes Bild ist, aber für einfache Abfragen war früher nicht, jetzt gibt es dann. Dann gibt es auch für generative Verfahren, also 3D-Druck, dass man viel schneller aus dem CAD rauskommt. Und das ist natürlich auch super, wenn das noch erlaubt ist für ein Thema. Es gibt ja einen Kollegen, der darüber reden wird. Dass man schneller mal einen Prototypen hat und auch wirklich was anfassen kann.
Ja.
Anfassen und auch erste Tests. Also allein schon sowas wie Montagetests, selbst auf den billigen Systemen, die vielleicht strukturmechanisch nicht so viel aushalten, aber einfach, dass man so guckt, passt das überhaupt? Mhm. Oder?
Oder dass man es vielleicht sogar irgendwie so fertigt nachher, dass man dann gar keine Montage mehr braucht vielleicht, wenn es möglich ist.
Genau.
In der additiven Fertigung dann.
Ja.
Cool. Vielen, vielen Dank. Das waren sehr viele spannende Themen. Ich glaube, es gäbe noch viel mehr, was man da sich jetzt noch konkreter angucken kann. Aber für so einen ersten Überblick reicht es. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest oder noch einen Aufruf, den du starten wollen würdest?
Ja, also vielleicht kann man so, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte und vielleicht so ein kleiner Aufruf, also auch mit dem ganzen Computer und alles, was es gibt.
Gerne dahin.
Auch der kleine Aufruf. Es hilft auch immer ein bisschen zu denken und so weiter. Man muss nicht alles sofort mit dem Computer machen. Das Wichtigste ist doch eigentlich auch am Anfang kurz einmal drüber nachzudenken. Das finde ich dann auch schön, weil manche immer sehr schnell alles in den Computer geben und auch wenn ChatGPT und sowas ist, ruhig mal fragen, ob die Ergebnisse, die rauskommen, auch stimmen können.
Sehr gut. Also quasi den Computer hier oben verwenden.
Den sollte man auch noch verwenden.
Perfekt. Dann vielen Dank. Wir haben gesprochen über die Digitalisierung im Bereich der Konstruktion, was da alles möglich ist. Und ich danke dir für die Zeit. Euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Wir freuen uns. Wenn ihr gerne noch irgendwas wissen möchtet, Fragen habt oder auch Ideen für neue Folgen, schreibt es uns in die Kommentare. Wir geben eure Fragen auch gerne weiter und lassen die dann noch beantworten von den Profis. Wir freuen uns auf weitere 4 Folgen in diesem Format. Industrie meets Wissenschaft bei Digitalize SWF hier in dem tollen Lab on Tour. Ihr habt es vielleicht im Hintergrund manchmal ein bisschen gehört, dass es gerauscht hat in dieser Folge. Das ist einfach der Regen, der hier gerade aufs Dach prasselt. Macht aber hier eine schöne cozy Atmosphäre. Deswegen, ich hoffe, das hat gut funktioniert und das hat euch nicht zu sehr gestört beim Zuhören. Ja, vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal.